Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Lebensfragen. Ich heiße Anja Schneider und bin Journalistin. Zur Runde gehört auch der Bischof von Mainz,
Peter Kohlgraf.
Und aus München zugeschaltet ist uns der Fernsehjournalist, Reporter und Autor Stefan Gödde. Hallo.
Einen schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Vielleicht hören uns gerade einige aus ihrem Urlaub zu. Andere schmieden jetzt kräftig Pläne für die Sommerferien. Unser Thema in diesem Gespräch: Abenteuer unterwegs, Reisen, die inspirieren. Wir wollen dabei nicht nur über schöne Reiseziele sprechen, sondern auch darüber, wie können wir reisen, damit wir eine wirklich bereichernde Zeit erleben. Dafür ist Stefan Gödde ein toller Gast, denn er moderiert nicht nur das ProSieben-Wissensmagazin Galileo und ist beruflich für Reportagen in der Welt unterwegs. Er hat auch zwei vielbeachtete Reiseführer geschrieben, über Rom und über Jerusalem. Herr Gödde, warum war Ihnen das wichtig?
Die beiden Städte sind Herzensstädte von mir, muss ich sagen. Also sowohl Jerusalem als auch Rom, wenn ich jetzt alleine davon erzähle und daran denke, da geht mir das Herz auf, weil das einfach zwei Städte sind, die mir wirklich sehr nah sind. Ich war in beiden Städten relativ häufig, habe viele Menschen kennengelernt, habe viel erlebt und irgendwann war es dann so, dass ich mir gesagt habe, okay, diese ganzen Geschichten, die musst du irgendwie zu Papier bringen. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal hinzureisen.
Da werden wir sicher auch noch das ein oder andere drüber erzählen. Bischof Kohlgraf, wenn Sie auf Ihre bisherigen Reisen schauen, an welchen konkreten Moment erinnern Sie sich gern zurück?
Es gibt natürlich viele Momente, an die ich mich gerne erinnere. Zum Beispiel Rom ist ein Stichwort. Ich war als Student zum ersten Mal in Rom. Dieses erste Erlebnis dieser Stadt, das kann ich nicht wiederholen. Das hat mich so umgehauen. Und trotzdem, ich war jetzt oft da, es gibt immer Neues zu entdecken. Aber dieses erste Aha-Gefühl. Und ich habe mich als Student ein wenig auch mit Ägypten beschäftigt. Ich habe über ägyptische Klöster meine Diplomarbeit geschrieben, damals eine kirchenhistorische Arbeit. Und ich war in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, zum ersten Mal am Nil und ich weiß noch, wie ich eines Morgens aufwachte und auf diese Nillandschaft blickte und irgendwo, das war unbeschreiblich.
Herr Gödde, was war für Sie so ein Moment mit so einem Wow-Effekt?
Da kann ich gleich bei Jerusalem beginnen. Tatsächlich kennen die meisten von uns Jerusalem ja nur aus der Bibel oder aus dem Fernsehen, wenn es aus dem Heiligen Land irgendwelche Nachrichten gibt. Wenn man tatsächlich mal vor Ort ist, dann ist es ein relativ anderes Gefühl. Ich kann da nur zum Beispiel den Kreuzweg erwähnen, der jetzt aktuell durch die Altstadt von Jerusalem sich sozusagen schlängelt. Das, was ich am Anfang dachte, als ich zum ersten Mal nach Jerusalem kam, und jeder von uns hat schon mal einen Kreuzweg gesehen in unserer westlichen Welt. Das ist meistens in einer Kirche mit den verschiedenen Stationen und das ist alles relativ aufgeräumt. Das ist alles sehr ehrwürdig und man betet da in aller Andacht. Der Kreuzweg in Jerusalem, der sozusagen in Anführungsstrichen Original-Kreuzweg, ist vollkommen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist ein Bazar, ein Schuck, ein Markt. Und da geht man durch und wird von allen Ecken und Enden, bekommt man Waren angeboten und es schieben sich andere Pilger da durch. Es ist vom Gefühl her erst etwas vollkommen anderes, als ich jemals erwartet hatte. Und solche Momente sind es, die, wo ich persönlich denke, darf schon alleine dafür, für diesen Wissensaspekt, der mein Leben dann bereichert, lohnt es sich, dahin zu reisen und sich das aus erster Hand mal anzuschauen.
Ist das so, dass Sie beim Reisen gezielt das Ungewohnte, das Unvorhersehbare suchen?
Also ich bin niemand, der jetzt gerne auf Pauschalreisen geht, die voll durchgeplant sind und wo ich dann, also ich bin sowieso kein Typ, der sich zwei Wochen irgendwo an den Strand legen kann. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich gehe gerne an Orte, die ich vorher noch nicht gesehen habe, um das zu entdecken. Und auch dann lasse ich mich gerne treiben. Im Fall von Jerusalem ist das einfach durch die Altstadt sich treiben zu lassen, durch die einzelnen Gassen. Natürlich gucke ich mir vorher schon an, was gibt es denn, was man nicht verpassen sollte. Das Gleiche gilt auch für Rom. Wenn man durch diese alten Gassen geht, dann ist mein Nummer-eins-Tipp, einfach mal treiben lassen und dann gucken, was passiert. Und das sind einfach meistens die allerschönsten Begegnungen, weil man dann häufig nicht nur Dinge entdeckt, sondern auch noch Menschen begegnet. Und diese Begegnungen, die bleiben ja meistens in Erinnerung.
Also ein Ausschlusskriterium für mich wären tatsächlich auch diese Angebote, abends irgendein Unterhaltungsprogramm für die Gäste im Hotel, da würde ich dann aussteigen. Da würde ich sagen, genau das ist für mich nicht das Angebot. Also insofern, da sind wir schon mal in einem Punkt uns sehr, sehr einig.
Bischof Kohlgraf, welche Dinge, die Sie im Alltag nicht erleben, brauchen Sie unbedingt im Urlaub?
Für mich ist wichtig ein Stück Anonymität. Mittlerweile bin ich doch eine Person der Öffentlichkeit. Für mich ist es sehr, sehr schön, irgendwo in ganz normalem Umfeld mich zu bewegen. Aber wenn mich dann Menschen erkennen, ist es auch okay. Aber irgendwo privat zu sein, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und irgendwo auch meinen Tag einteilen zu können, ohne einen Kalender, ohne Menschen, die mir sagen, was ich zu tun habe.
Fern zu sein, so vom üblichen Alltag. Herr Götte, das haben Sie ja schon auch auf sehr spektakulären Reisen erlebt. Ihr bester Tipp für ein außergewöhnliches Reiseziel?
Hui. Ich habe tatsächlich durch meinen Beruf sehr viel erleben dürfen. Ich war an sehr vielen verschiedenen Orten der Welt und jede einzelne Destination ist natürlich deswegen auch bereisenswert, weil sie so anders ist als die aller anderen. Ich würde allerdings sagen, also ich war in Tschernobyl mal 10 Tage, habe im Sperrgebiet übernachtet. Ich war in Fukushima, auch im verstrahlten Sperrgebiet. Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ich war allerdings auch mal, ich glaube, 2 Wochen lang in Nordkorea. Das wiederum habe ich damals all meinen Freunden und Bekannten empfohlen, weil das natürlich eine Reise ist, die so sehr, sehr anders ist als alles, was man sonst so kennt. Das ist eine Zeitbubble sozusagen, also eine Zeitblase, in die man sich begibt. Da ist das Leben vollkommen stehen geblieben. Also nicht vollkommen stehen geblieben, aber es ist schon sehr, sehr anders als das unsere. Man kann da nicht einfach so hinreisen. Man wird die ganze Zeit natürlich, gerade wenn man als Journalist unterwegs ist, beobachtet und bewacht. Man kann nicht einfach frei durch die Stadt gehen, zum Beispiel durch Pyongyang. Aber das ist eine Destination, die ich jedem empfehlen würde, der es sich traut. Natürlich ist es ein bisschen anders, als wenn man sich jetzt irgendwie in Mallorca an den Strand knallt, sozusagen, auch vom Gefahrenpotenzial. Aber auf jeden Fall sind die Eindrücke, die man dort bekommt. Und man kann tatsächlich auch als Tourist hinreisen. Also wir haben Touristen aus China, aus Kanada, aus Großbritannien, aus Schweden, aus Deutschland auch dort getroffen. Also es ist tatsächlich ein mögliches Reiseziel. Ich würde es empfehlen, aber es ist natürlich vermutlich nicht jedermanns Sache.
Bischof Kohlgraf, Sie haben eben schon erwähnt, Ihre erste Reise nach Rom, das war in der Studentenzeit, oder?
Genau, das war so in den 80er Jahren. Ich weiß nämlich, dass wir bei der Papstaudienz waren, Privataudienz mit dem Studienkurs damals und dem Priesterseminar an meinem 21. Geburtstag. Das war der 21. März. Das muss dann 88 gewesen sein und ich war so beeindruckt. Und ich weiß noch, wie der Direktor des Priesterseminars dann dem Papst sagte, Johannes Paul II. Damals, das ist der Peter Kohlgraf, der hatte heute Geburtstag. Und der Papst dann auf Deutsch sagte, schön, schön. Aber schon beim nächsten, schon beim nächsten war. Also das war so eine der römischen Höhepunkte, ehrlich gesagt.
Also das war so das, was Sie in Rom besonders berührt hat? Oder
nein, das war natürlich eine persönliche Begegnung. Aber ich sag mal, allein diese, ich habe mich als Schüler eines humanistischen Gymnasiums in Köln. Ich hatte Latein, Griechisch. Ich habe mich immer auch für diese historischen Dinge interessiert. Also allein dort diese historischen Monumente zu sehen und die mit Leben zu füllen. Allein dieses Stadtleben in Rom, das hat mich schon wirklich fasziniert und das hat mich fast erschlagen. Ich erinnere mich an so dem ersten Gang an dem ersten Abend, als wir ankamen, über die Piazza Navona oder am Forum Romanum vorbei, am Kolosseum vorbei. Also das waren alles so Dinge, die ich damals fast emotional an 2-3 Tagen gar nicht bewältigen konnte, muss ich ehrlich sagen.
Herr Götte, dass Sie jetzt gerade Rom und Jerusalem als Lieblingsorte gewählt haben, so für sich, hat ja dann sicher auch so ein bisschen einen religiösen Bezug. Deshalb nochmal die Frage an Sie, warum halten Sie denn bewusst daran fest, praktizierender Katholik zu sein?
Das hat mich eigentlich durch mein ganzes Leben getragen und das war mir fast immer wichtig. Es war tatsächlich so, dass ich nach meinem Abitur habe ich Zivildienst gemacht, auch in einem Altenheim und habe da Menschen in den Tod begleiten dürfen. Das habe ich als großes Privileg erachtet. Da habe ich mich mit dem Thema Endlichkeit auch als junger Mensch schon immer relativ stark beschäftigt. Deswegen natürlich auch mit dem Thema Glauben. Also was kommt eigentlich nach dem Tod? Ich glaube, wenn viele junge Menschen, die heute eigentlich nicht mehr sozusagen das Privileg haben, einen sozialen Dienst zu machen oder einfach mal eine Auszeit zu haben, ein Jahr sich mit etwas anderem zu beschäftigen als mit der eigenen Berufsausbildung. Das Privileg hatte ich damals. Ich würde es auch jedem empfehlen, der das jetzt hört und jung ist und es gibt die Möglichkeit, ein soziales Jahr zu machen oder so. Macht das unbedingt, weil es, glaube ich, für die eigene Persönlichkeitsbildung nichts Besseres gibt, als tatsächlich ein Jahr sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen als mit sich selbst, wenn man das so will. Und auch da, wie ich es erwähnt habe, war der Glaube mir immer wichtig. Danach kam bei mir so eine Phase, wo ich dann mein Studium begonnen habe und auch in England studiert habe und dann unterwegs war und beim Radio gearbeitet habe. Und da hat der Glaube dann zwischenzeitlich, das muss ich jetzt sozusagen mit dem Wissen von jetzt sagen, hat der Glaube nicht so eine richtig große Rolle gespielt. Mit Anfang 30, da war ich 32 Jahre alt, da hatte ich eine sogenannte Dissektion. Da ist in meinem Kopf eine Ader gerissen. Das war relativ, also es war kurzfristig relativ gefährlich. Da war ich halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen, konnte auf einem Auge nichts mehr sehen. Das war dann aber relativ schnell wieder gut. Aber dieser Moment mit Anfang 30 hat mir gezeigt, dass wir alle tatsächlich nicht unendlich leben. Und dass vieles, was wir für selbstverständlich erachten, nicht selbstverständlich ist. Und da bin ich auch dann in ja relativ jungen Jahren nochmal auf die Frage gekommen, was kommt denn eigentlich danach? Und für mich persönlich, ich glaube daran, dass etwas nach dem Tod kommt. Und das gibt mir auch persönlich in meinem Leben eine große Kraft. Und deswegen spielt Religion, der katholische Glaube, für mich eine große Rolle.
Dass Menschen, die so etwas erleben, vielleicht oft ein inneres Bedürfnis haben, wenn sie gläubig sind, dann auch an besondere Orte zu fahren, ist ja auch nochmal ein Phänomen. Das heißt, da ist dann Rom dann auch nochmal ein ganz besonderer Ort vielleicht für sie?
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich auch ein ganz besonderes Gefühl rund um den Vatikan, also um dieses, um das Papstamt. Und für mich persönlich war es ganz besonders ergreifend, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der mal nach Rom kommt, die Nekropole unterhalb des Petersdoms zu besuchen. Also wir alle wissen, kennen sozusagen das ganz normale Bodenniveau, wenn man jetzt in die St. Peters-Basilika reingeht, wo jeder hergeht, gibt es noch eine Etage tiefer, da sind ein paar Papstgräber, also zum Beispiel Benedikt der 16., das ist jetzt auch beerdigt, eine Etage tiefer. Es gibt allerdings noch eine Etage tiefer und dort befindet sich eine sogenannte Nekropole, eine Totenstadt. Dort hat man diese Mausoleen gefunden. Also ich glaube, 70 Meter sind mittlerweile freigelegt, sind 22 Mausoleen. Und man kann auf diesen 1800 Jahre alten Stufen, diesen Steinen, diesen uralten Weg tatsächlich unterhalb des Petersdoms gehen. Das ist reglementiert. Da dürfen pro Tag, glaube ich, nur 115 Menschen oder 120 Menschen rein, in Gruppen von 15. Man muss sich anmelden. Aber das ist wirklich deswegen so faszinierend, weil man sich dann unter Tage sozusagen dem schlichten Erdgrab des Petrus nähern kann, also der Ort, der als das Grab des Petrus verehrt wird. Und dort, wenn man dort angekommen ist, ist das eine gerade Linie, und zwar 136,5 Meter unten vom schlichten Erdgrab des Petrus bis zur Laterne oben des Petersdomes durch den Papstaltar. Und ohne das schlichte Erdgrab des Petrus gäbe es oben diese ganze Pracht, diesen Marmor, diesen Protz, muss man ja auch sagen, des Vatikans da oben nicht. Und das zu erfahren, also wirklich in die Tiefe zu gehen und nach den Ursachen zu suchen, nach dem Nukleus zu forschen sozusagen, das finde ich wahnsinnig faszinierend.
Sie haben die Ausgrabung unter dem Petersdom erwähnt. Also ich bin Kölner ursprünglich und jeder Kardinal hat ja eine Titelkirche in Rom. Und der verstorbene Kardinal Meißner hatte die Titelkirche San Pudenziana, die liegt in der Nähe von Maria Maggiore, eine etwas versteckte Kirche, eine kleinere Kirche, die aber bis ins 4. Jahrhundert hinein geht, die Geschichte. Und da gibt es auch eben eine Ausgrabung, man kann runtersteigen in die Geschichte. Und wir haben das mal gemacht, das ist aber sonst touristisch nicht zugänglich. Und man steigt wirklich zig Meter in die Geschichte hinein, durch die verschiedenen Epochen, also von der Barockzeit bis über die also Mittelalter bis in die Römerzeit hinein. Und irgendwann steht man tatsächlich an einer römischen Straße mit Häusern darunter, mit Überresten von Häusern. Und man weiß, dass dieses Haus, was man da unten sieht, das Haus des Pudens ist, nachdem dann die Kirche benannt ist. Das muss eine christliche Familie gewesen sein. Und das hat mich sehr bewegt. Man sieht noch wirklich die Reifen, also im Grunde die Radspuren in der Straße von diesen alten Holzrädern oder Metallrädern der Pferdewagen. Und das war für mich eine ganz, ganz tiefe Erfahrung, in diese Tiefe der Geschichte hineinzusteigen und zu sagen, das ist ein Abstieg in die letzten 1700, 1800 Jahre hinein. Und da haben Christen gelebt, eine christliche Familie. Und heute ist oben diese Kirche. Und irgendwann, das hat mich so ein bisschen beschäftigt, werden auch wir Teil einer solchen Geschichte sein und Menschen werden in unsere Geschichte hineinsteigen. Und es wird Christen geben.
Also ich merke hier schon, es gibt ganz viele inspirierende Reisen, die Sie beide schon erlebt haben. Das ist fantastisch. Wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Reise in eine Stadt, an einen Ort bucht, dann findet man in den Reiseführern die wesentlichen Sehenswürdigkeiten. Herr Goethe, wie erkunden Sie Ihr Reiseziel überhaupt?
So einen grundsätzlichen Überblick, den verschaffe ich mir schon sehr gerne. Ansonsten einfach treiben lassen und gucken, was einem auf dem Weg sozusagen begegnet. Wem man da über den Weg läuft, das ist für mich persönlich tatsächlich das die beste Taktik, die ich empfehlen kann. Und das, was Bischof Kohlgraf gerade gesagt hat, das fand ich wahnsinnig spannend. Also, dass wir tatsächlich irgendwann Teil dieser Geschichte sein werden, habe ich so den Gedanken noch nie gehabt, finde ich sehr inspirierend. Und da fällt mir nur gerade ein, wenn ich das noch anfügen darf zum Thema ganz spezielle Reiseziele. Also in Jerusalem kann man sich tatsächlich das älteste Tattoo der Welt stechen lassen. Dort gibt es einen Tattoo-Shop sozusagen, eine Familie, die das seit dem Jahr 1300 macht, also seit mehr als 700 Jahren nonstop, mittlerweile in der 27. Generation. Und dort kann man sich diese Pilger-Tattoos stechen lassen. Und zwar haben die Tradition, dass es so Olivenholzscheiben oder Scherben gibt, die sie dann tatsächlich auf die Haut drücken und dann mit einer mittlerweile modernen Tattoo-Maschine diese Tattoos in die Haut einbringen. Und das habe ich machen lassen. Und genau das Gefühl, das Bischof Kohlgraf gerade beschrieben hat, dass wir irgendwann tatsächlich auch Teil dieser Geschichte sein werden, genau so ging es mir dort. Also ich habe mich dort, indem ich mir dieses Pilger-Tattoo habe geben lassen, bin dort Teil dieser Pilger-Tradition geworden. Und das fand ich wirklich sehr bewegend. Das ist zwar jetzt in Anführungsstrichen nur Farbe unter meiner Haut, aber auf der anderen Seite ist es ein christlicher Pilger, ich in diesem Fall in Jerusalem, in diesem Zeitstrahl der Pilger in Jerusalem. Und das fand ich wirklich sehr bewegend. Und auch das wäre so ein Tipp. Wer ein Tattoo sucht, der kann sich das auch gerne im ältesten Tattoo-Laden der Welt in Jerusalem machen lassen.
Bischof Kohlgraf, Herr Goethe hat eben angesprochen, dass er sich gern treiben lässt. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie die Sehenswürdigkeiten auch mal so ein bisschen sein lassen, das besichtigen und sich treiben lassen? Oder was wäre, wenn Sie es verpassen, bestimmtes Museum sich anzuschauen oder eine wichtige Sehenswürdigkeit?
Damit kann ich relativ gut umgehen. Ehrlich gesagt, ich hake nicht 1000 Sehenswürdigkeiten ab, sondern auch in großen Städten, wenn ich die besichtige, ich laufe. Also möglichst wenig Bus, möglichst wenig U-Bahn, viel laufen. Und dann entdeckt man plötzlich Straßen. Ich denke noch an einen Besuch in Kairo vor einigen Jahrzehnten, da waren wir vor 25 Jahren mal, ich bin da mal irgendwann losgelaufen und habe mich total verlaufen, weil ich irgendwann gemerkt habe, die schreiben so komisch. Also ich kann die Straßenschilder gar nicht lesen, die arabische Schrift. Also ich war völlig überfordert. Auch der Stadtplan half mir nicht mehr weiter. Handys mit Navigationssystemen und so weiter gab es nicht. Und ich habe da wirklich interessante Beobachtungen gemacht, auch wenn ich mich etwas überfordert fühlte, das muss ich auch sagen. Aber ich laufe.
Ich habe mal mit der Chefin eines Reiseführerverlags gesprochen, die mir ihren ultimativen Tipp verraten hat für Städtereisen, nämlich sie mietet sich in jeder Stadt ein Rad. Wäre das was, Herr Goethe?
Kommt, glaube ich, auf die Destination an. In Jerusalem im Rad, in der Altstadt ist jetzt nicht so richtig gut. Aber ansonsten ist natürlich klar, kommt man gut rum. Das ist mit Sicherheit ein guter Tipp. Ansonsten, also mir geht's so, dass ich, wenn ich irgendwo bin, tatsächlich auch Menschen treffe, die dann vielleicht andere Menschen kennen, einen dann irgendwie weiterempfehlen an die nächste Ecke. Also mir ging das jetzt gerade in Jerusalem so, als ich wieder da war. bin ich in der Kirche gegangen und gesagt, oh, du kennst doch den da hinten und im armenischen Viertel und so. Und dann geht das immer so hin und her und irgendwann ist man dann da, wo man eigentlich gar nicht geplant hat zu sein. Und das sind eigentlich für mich die schönsten Tage, sozusagen etwas zu entdecken. Oder zum Beispiel in Jerusalem, also das ist ein sehr guter Tipp, Herr Bischof Kohlgraf, den ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, wenn Sie dort sind, in der Grabeskirche in Jerusalem einmal, wenn es Sie dorthin treiben sollte, dass man dort tatsächlich sich über Nacht einschließen lassen kann. Also die Franziskanerbrüder erlauben jeden Abend 15 Menschen dort zu sein. Man wird dann gegen 19.30 Uhr, werden alle normalen Touristen und Pilger aus der Kirche rausgekehrt. Es ist ein wahnsinnig, also wenn es Hochsaison ist, ist es wahnsinnig voll da drin, wahnsinnig laut und eigentlich gar nicht so, wie man erwarten würde, dass es in der wichtigsten Kirche der Christenheit eigentlich irgendwie ruhig oder andächtig sei. Dann werden die alle rausgekehrt und man darf tatsächlich dort nachts bleiben. Und das ist deswegen so faszinierend, weil die ganzen liturgischen Vollzüge sozusagen, die tagsüber wegen der Pilgermassen gar nicht stattfinden können, die finden alle in der Nacht statt. Und das ist deswegen so faszinierend, weil es 6 verschiedene christliche Konfessionen in dieser Grabeskirche gibt, also griechisch-orthodox, syrisch-orthodox, äthiopisch und so weiter und so fort. Und die alle dann um nachts um 2 steht ein griechisch-orthodoxer Mönch vor der Edikula, vor dem Grab Christi und singt eine Stunde lang mit, also aus tiefstem Herzen. Und man darf dabei sein. Das ist wirklich ein sehr, sehr bewegender Augenblick. Und ich glaube, die meisten Menschen, die auch mal in Jerusalem waren und vielleicht einfach ein bisschen überfordert waren von dem ganzen Touristen- und Pilgerstrom des Tages, die wissen eigentlich gar nicht, dass man da nachts bleiben darf. Und deswegen, wenn man dort ist, sollte man das auf jeden Fall machen.
Sie haben eben angesprochen, dass es so viele Menschen gibt, die ganz gezielt an bestimmte Orte gehen, weil sie vielleicht auch sagen, da muss man ja in jedem Fall hin. Ich fand es ganz interessant zu lesen, der britisch-schweizerische Autor und Philosoph Alain de Botton hat ein Buch über die Kunst des Reisens geschrieben und er sagt, es gibt auch das Reisen müssen und das Ansehen müssen als eine Art Kulturschuld, nennt er das. Haben Sie sich auch mal bei dem Gedanken ertappt, ich muss mir die Sehenswürdigkeit jetzt angucken, das gehört sich so, Herr Götte?
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich würde schon denken, wenn ich in Paris bin, dass ich zumindest einmal den Eiffelturm gesehen haben möchte, ja. Und eigentlich auch die Mona Lisa einmal gesehen haben möchte, ja. Wenn ich sie dann einmal gesehen habe, dann ist es, glaube ich, auch check, dann ist es abgehackt und es ist dann auch okay. So. Also das würde ich jetzt nicht explizit ausklammern, weil ich jetzt so der wahnsinnige nur Nischentourist bin oder sowas. Also ich glaube schon, wenn man in Berlin ist, sich das Brandenburger Tor anzugucken, das ist schon sinnvoll. Es setzt mich aber jetzt nicht so unter Druck, dass ich da unbedingt eine Liste abarbeiten muss.
Das geht mir ehrlich gesagt genauso. Also ich habe da natürlich den Ehrgeiz, wenn ich Städteurlaub mache, möchte ich auch das Prägende dieser Stadt sehen. Aber ich fahre manchmal auch in Städte, wo ich schon mal war, also nicht nur Rom, sondern auch woanders. Und dann habe ich diesen Ehrgeiz nicht mehr, alles nochmal zu sehen. Sondern dann kann ich sagen, ich gehe einfach und schaue mal, vielleicht entdecke ich ganz andere Aspekte dieser Stadt. Und da helfen natürlich Reiseführer, da helfen, sage ich mal, mittlerweile auch Internetangebote. Aber da bin ich nicht mehr unter dem Druck, ich muss jetzt alles mitnehmen, was mitzunehmen ist.
Sie haben eben schon von Ägypten geschwärmt. Kann man sagen, dass das Ihre Lieblingsregion ist sozusagen? Oder würden Sie sagen, es gibt diesen einen Ort auf der Welt, der Sie ganz besonders fasziniert?
Also Ägypten hat mich fasziniert, ich würde auch nochmal gerne hin. Es gibt aber auch die andere Region jetzt in den Norden Europas. Ich habe gute Bekannte in Schweden und auch Schweden ist so eine Art Sehnsuchtsland für mich, weil ich da auch als junger Priester mit Jugendlichen mal Kanu fahren war und solche Sachen gemacht habe, über viele Wochen da einfach im Zelt und unter sehr einfachen Bedingungen unterwegs war. Auch das ist für mich eine bestimmte Natur- und Reiseerfahrung, die ganz anders ist, als Sehenswürdigkeiten abzuarbeiten, sondern da geht es wirklich darum, eine bestimmte Naturerfahrung und damals auch eine bestimmte menschliche Erfahrung zu machen. Also das möchte ich auch nicht missen. Also man kann da wirklich auch Erfahrungen machen, die ich hier so in dieser Form nicht mache, weil es einfach durch die dünne Besiedlung auch Naturerfahrungen ermöglicht, die hier fast nicht mehr möglich sind.
Bischof Kohlgraf, Sie haben jetzt das Naturerleben angesprochen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Form des Reisens, Natururlaub, Aktivurlaub. In welchen Momenten suchen Sie genau das?
Also für mich gehört eigentlich zum jährlichen Urlaub auch der Gang in die Berge irgendwo. Also das ist für mich unverzichtbar. Und das ist für mich fast noch wichtiger, als jetzt neue Städte zu erobern. Meistens gibt es ja in Berggegenden auch gute Städte, die man mal ein, zwei Tage besuchen kann. Aber die körperliche Betätigung, die ist für mich im Urlaub einfach wichtig.
Weil?
Ja, weil ich den ganzen Tag sitze, normalerweise. Und da einfach auch gerade in den Bergen auch die Erfahrung mache, auch nochmal psychisch andere Erfahrungen zu machen, eine Weite zu erleben, auch den Körper vielleicht auch an Grenzen zu führen, manchmal auch zu kapitulieren vor den eigenen körperlichen Grenzen. Ich werde ja auch nicht jünger, aber auch zu sagen, ja, irgendwo sind das gute Erfahrungen und wichtige Erfahrungen.
Ich hatte kürzlich mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, je unberührter die Natur, umso mehr werde ich sozusagen zurückgeworfen oder erinnert an das, was eigentlich wichtig ist. Haben Sie das auch schon so erlebt, Herr Gödde?
Ja, also ich kann mich tatsächlich in meinem Leben an zwei Augenblicke erinnern, wo ich denken würde, das waren so vielleicht Momente der Gotteserfahrung oder zumindest Momente, wo alles irgendwie stimmte. Ich weiß nicht, wo alles irgendwie richtig war. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen und Hörer das irgendwie nachvollziehen können. Es gibt ja manchmal so Momente im Leben, wo man denkt, also wenn das Paradies irgendwie, wenn es das gibt, dann fühlt es sich genau so an. Es stimmt irgendwie alles. Die Temperatur ist gut, der Ort ist richtig, man fühlt sich selbst irgendwie gut. Und diese zwei Momente, die hatte ich jeweils in der Natur.
Inspirierende Momente haben wir jetzt eben schon einerseits entdecken können in besonderen Erfahrungen in Städten, aber jetzt eben auch in der Natur. Vielleicht auch so diese Erfahrung, wenn man zum Beispiel auf einem Berg ist, sich zu denken, okay, ich bin jetzt, fühle mich irgendwie näher am großen Ganzen. Bischof Kohlgraf, haben Sie sowas schon mal erlebt?
Ja, sowas habe ich schon erlebt, wobei ich mir immer klar mache, dass das meine persönliche Erfahrung und mein persönliches Erleben ist. Der liebe Gott ist mir auch im Tal genauso nah wie oben auf dem Berg. Also da bin ich ziemlich überzeugt. Trotzdem emotional ist das eine Erfahrung, die ich natürlich auch mache, klar. Auch in anderen schönen Erfahrungen, die ich mache und habe.
Wie ist das mit Pilgern? Ist das dann nicht so aus Ihrer Sicht, dass man, wenn man jetzt den Jakobsweg geht oder so, sozusagen näher bei Gott ist?
Ich habe vielleicht das Empfinden, näher bei Gott zu sein, aber Gott ist mir immer nah. Das ist mein Glaube. Auch in den alltäglichen Strecken. Das wäre ganz furchtbar, wenn ich auf den Jakobsweg gehen müsste, damit Gott bei mir ist. Also das ist mein Glaube nicht, sondern Gott ist bei mir. Aber es gibt natürlich besondere Erfahrungen, es gibt besondere Wege, die ich gehe, es gibt besondere Orte, die ich besuche, um mir selber bewusst zu machen, Gott ist da. Ein Christ muss nicht nach Jerusalem pilgern, um Gott nah zu sein, aber es ist für ihn vielleicht wichtig, in seiner persönlichen Gottesbeziehung noch einmal eine Erfahrung zu machen, die ihm deutlich macht, dass Gott da ist. Und es wäre schlimm, wenn Gott nur in Jerusalem bei einem ist, sondern Gott begleitet einen auch, wenn ich aus Jerusalem wieder in den Alltag in Mainz einsteige.
Sind Sie beide jeweils schon mal gepilgert?
Wollen Sie, Herr Gödde? Herr Kohlgraf, Sie dürfen.
Gut, bei mir waren es eher tatsächlich kleinere Sachen. Also es gibt ja so Tagespilgerangebote und Tagespilgerreisen und Ziele. Die habe ich immer sehr, sehr gerne aufgegriffen. So die großen Pilgerorte, wenn man von Rom mal absieht, die fehlen mir. In Lourdes war ich einmal, also Marienwallfahrtsort in Frankreich, da war ich einmal. Aber auch Santiago waren wir einmal. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass wir da bis auf ein paar Stunden Pilgerstrecken dann doch mit dem Auto hingefahren sind und uns ganz stolz und fromm fühlten, als wir in Santiago waren und das große Weihrauchfass bewundern konnten. Also so... Ja, Pilgern gehört dazu, aber für mich ist christlicher Glaube nicht abhängig von diesen Erfahrungen.
Das finde ich interessant, weil Sie natürlich recht haben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass auch in der Geschichte auch des Christentums es auch immer wieder Momente gab, wo Menschen tatsächlich auf Berge gegangen sind, den Gottesberg Horeb und sich ihrem Schöpfer dann irgendwie auch näher gefühlt haben. Und auch die Tradition des Pilgerns ist ja auch nicht, ist ja nicht vom Himmel gefallen sozusagen. Also Menschen haben sich ja auch irgendwo tatsächlich ihrem Gott näher gefühlt. Sie haben wahrscheinlich vollkommen recht, dass es eine sehr subjektive Art und Weise ist, sich mit dem Thema Gottes Annäherung oder Gottes Erfahrung zu befassen. Mir persönlich ist es aber dann schon so gegangen, zum Beispiel in der Grabeskirche in Jerusalem, dass ich mir da gedacht habe, meine Güte, da wo du gerade bist, haben, weiß ich nicht, 1700 Jahre lang Millionen Menschen aus der ganzen Welt gebetet. Und es gibt in der Mönchstradition sozusagen ja auch das geflügelte Wort der durchbeteten Steine. So, das kann man jetzt natürlich physiologisch sozusagen naturwissenschaftlich für Quatsch halten, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass manche Orte auch eine ganz besondere spirituelle Bedeutung haben. Und deswegen haben sie recht, dass Gott überall ist. Ich glaube, an manchen Orten ist er vielleicht besser spürbar oder vielleicht sind die Menschen dort, und da kommen wir jetzt dann wahrscheinlich zusammen, subjektiv offener dafür, eine Gotteserfahrung zu machen.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Solche Orte kenne ich natürlich auch und habe das auch erlebt. Und trotzdem dienen diese Orte ja dazu, dass Menschen auch von diesen Orten wieder weggehen können, um zu sagen, ja, da habe ich jetzt meinen Kraftort gehabt, aber gehe jetzt mit Hoffnung auch weg in der Erfahrung, dass Gott da ist. Es muss, glaube ich, beides geben. Es muss diese besonderen Orte geben, aber es muss eben auch die Erfahrung geben, Gott ist im Alltag dabei. Und dann machen diese Orte auch einen großen Sinn, auch in der Glaubenstradition.
Eine Frage ist ja auch, wie man sich an einem Ort besinnen kann, ob man da auch eine entsprechende innere Ruhe findet. Das ist bei überlaufenden Pilgerorten, stelle ich mir die Frage, das stelle ich mir aber auch sonst im Urlaub, diese Frage, wenn jetzt Orte so stark überrannt werden. Stichwort Overtourism. Also das heißt, das ist nicht nur anstrengend für alle Urlauber, die da zusammenkommen, sondern auch unangenehm für die Ortsansässigen und vielleicht auch für den Ort und die Stadt. Herr Götte, haben Sie solchen Overtourism schon mal erlebt?
Ich glaube, prototypische Beispiele für Overtourism sind neben Barcelona in Europa ist natürlich Rom. Also Rom ist wahnsinnig voll, ist auch aktuell, ich war vor kurzem nochmal da, sind auch die Hotels wahnsinnig teuer, weil es natürlich ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel ist. Ich glaube, wenn man die Stadt entdecken möchte, so geht es mir, sind die Morgenstunden wahnsinnig hilfreich. Also ich stehe wirklich dann manchmal um 5 Uhr auf und um kurz vor 6, wenn die Sonne aufgeht, war ich jetzt zum Beispiel am Petersplatz oder dann am Campo de Fiori, wenn dann da irgendwann später die Stände aufgebaut werden. Das ist einfach so eine Zeit, wo das nicht überrannt ist und wo man, glaube ich, noch das beste Gefühl für die Menschen vor Ort hat, aber auch für den Ort selbst. Also auch das ist ein großer Tipp. Stehen Sie früh auf, gehen Sie früh schlafen. Also Party machen kann man in der ganzen Welt, aber morgens dann da zu sein, das ist schon sehr besonders.
In den Petersdom morgens um 7 und auf die Kuppel morgens um 7.
Ja. Der beste Tipp. Tatsächlich. Wenn wir jetzt gerade darüber reden und Menschen, die uns jetzt zuhören, vielleicht inspiriert sind, nach Rom zu gehen. Natürlich sollte man sich die Spanische Treppe angucken und die Piazza Navona. Wenn es jetzt aber im Speziellen dann auch Richtung Vatikan geht, gibt es natürlich auch sozusagen Geheimtipps. Also man kann mit dem Passwort Campo Santo Teutonico sich an einem Ende der Kolonnaden an den Schweizer Gardisten nicht vorbeimogeln, sondern man wird offiziell reingelassen. Die salutieren dann oder grüßen freundlich und man geht dann da rein auf ein ganz besonderes Fleckchen Erde. Das ist von Karl dem Großen gegründet bzw. geschenkt. Ein kleines Eckchen italienisches Staatsgebiet innerhalb der Vatikanmauern. Und es ist so, so schön dort. Und es ist wahnsinnig ruhig und es gibt noch eine Kirche dabei. Und interessanterweise kann man auch, wenn man auf einer Pilgerreise ist und man würde auf dieser Pilgerreise, Gott behüte, versterben, kann man tatsächlich als Person aus dem deutschsprachigen Raum auch darum bitten, dann dort beerdigt zu werden. Und man kann da tatsächlich dann auch, also es würde bewilligt werden und man könnte im Schatten des Petersdoms sozusagen dann seine letzte Ruhe finden.
Sie sprechen den deutschen Friedhof an, den man erreicht, wenn man quasi vor dem Petersdom steht und dann linker Hand an einer Seitenpforte reingeht.
Ne? Genau.
Herr Götte, Sie haben eben im Gespräch schon mal angedeutet, es ist Ihnen auch wichtig, Ortsansässige kennenzulernen. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich frage mich auch gerade, ist das nicht so, wenn man als Tourist unterwegs ist? Da gibt es ja auch so eine gewisse Barriere, dass man jenseits des Kommerz überhaupt Menschen kennenlernt. Wie machen Sie das konkret? Geben Sie uns doch mal ein paar Tipps.
Ich glaube, der größte Hemmschuh sozusagen, um Menschen wirklich vor Ort kennenzulernen, ist, wenn man in großen, geführten Gruppen unterwegs ist. Also wenn man tatsächlich als kompletter Bus irgendwo hingeht, dann wird man von den Einheimischen vor Ort auch nur als kompletter Bus wahrgenommen, nicht als Individuum. Dann ist es schon relativ kompliziert. Das ist jetzt auch nicht meine präferierte Form des Reisens, deswegen habe ich da auch nicht so richtig große Erfahrung. Wenn man alleine zu zweit, zu dritt oder so in kleinen Gruppen unterwegs ist, dann ist meine Erfahrung, je offener man auf die Menschen selbst zugeht, mit einem Lächeln, dann kommt meistens ein Lächeln zurück, dann kommt man irgendwie ins Gespräch und dann entwickeln sich da mitunter sogar Freundschaften. Oder also zum Beispiel, es gibt die Kirche Santa Maria in Trastevere, in Trastevere, die Hauptkirche im Ausgeviertel in Rom. Und dort gibt es jeden Abend von der Gemeinschaft Sant'Egidio ein Abendgebet. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, kurz nach 8 oder so. Und das ist, glaube ich, auch nur eine Viertelstunde lang. Das sind wahnsinnig schöne Gesänge. Und es ist ein sehr schöner spiritueller, entweder Abschluss des Abends, wenn man vom Essen kommt, oder ein Beginn des Abends, wenn man danach noch zum Essen geht. Und dort habe ich auch zum Beispiel Moïse kennengelernt, ein Priester von Sant'Egidio. Und da ist so eine Freundschaft dann entstanden, dass ich also auch das, was ich an meinem Buch Nice to Meet You Rome alles verdiene, ich an Sant'Egidio spende. Also so kann es dann auch manchmal gehen, dass manche Verbindungen tatsächlich auch noch was Gutes bewirken. Also wir sind immer noch befreundet und wie gesagt, jeder, der das Buch kauft, tut damit auch noch gleichzeitig was Gutes.
Denn Sant'Egidio ist eine Gemeinschaft, die sich für sozial benachteiligte Menschen sehr einsetzt.
Genau, für Menschen am Rande der Gesellschaft weltweit, die auch in politischen Krisen auch sozusagen unterhalb des offiziellen Radars auch Verhandlungen führen und so weiter. Sie machen sehr, sehr gute Arbeit. Die gibt es auch in Deutschland, auch hier in München. Meine Gemeinde, wo ich zum Sonntagsgottesdienst gehe, da gibt es auch eine Gemeinschaft Sant'Egidio. Also die sind sehr, sehr rührig und machen sehr gute Arbeit.
Das heißt, Sie gehen auch in anderen Ländern in den Gottesdienst?
Unbedingt, ja. Also ich versuche selbst, wenn ich jetzt irgendwie auf Drehreisen bin oder so, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, was auch, also ich war vor kurzem in der Schweiz, in Zürich, war dann da im Sonntagsgottesdienst, das ist dann relativ nah natürlich. Ich war aber auch schon in Südkorea im Gottesdienst. Und das ist für mich tatsächlich dann dorthin zu gehen auch immer ein Stück Heimat. Selbst wenn ich nichts von der Sprache verstehe, weiß ich natürlich, wo ich mich dann innerhalb der Heiligen Messe befinde. Und das schätze ich tatsächlich auch an unserem Katholizismus sozusagen, dass wir eigentlich in unserer Messe überall zu Hause sind.
Bischof Kohlgraf, Sie machen es so, dass Sie sich auch im Urlaub anbieten, die Messe zu zelebrieren. Möchten Sie sich nicht einfach mal entspannt in die Kirchenbank setzen?
Ich tue beides. Also wir waren jetzt neulich, also letztes Jahr mit einer Familie in den Bergen in Süddeutschland. Und da bin ich einfach mal sonntags so in die Messe gegangen mit der Familie. Habe aber, glaube ich, den alten Pfarrer etwas verunsichert, weil der, ich fürchte, die ganze Zeit überlegt hat, irgendwie kennst du den. Aber gut, da muss er dann durch. Aber es gab in einem anderen Teil des Urlaubs das Angebot, wo die Priestersituation etwas ausgedünnt ist, wo ich dann vorher auch mit dem Pfarrer Kontakt hatte und gesagt habe, also wenn ich euch helfen kann, kann ich die Sonntagsmesse auch übernehmen. Und das darauf kommen manche dann auch ganz gerne zurück. Ich mache beides. Aber es ist natürlich auch mal ganz schön, einfach so in die Messe zu gehen. Nur innerhalb von Deutschland kann es dann passieren, dass man Menschen auch schon mal verunsichert, wenn man da mitten im Volk sitzt.
Ist das so, dass Sie auch allein unterwegs sind?
Ich mache beides. Also ich habe auch Wochen im Jahr, wo ich mit Freunden unterwegs bin, auch mit der Familie. Aber ich habe dann auch immer so 2-3 Wochen, wo ich für mich fahre. Und das macht mir ehrlich gesagt keinen Kummer. Ich komme sehr gut mit mir alleine zurecht und kann mich auch im Urlaub sehr, sehr gut beschäftigen. Also deswegen, ich brauche beides.
Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich denn es machen, dass die Urlaubserinnerungen, dass ich die so ein bisschen in den Alltag hinüber rette. Menschen kaufen da oft Souvenirs. Wie erhalten Sie sich die Urlaubserinnerungen im Alltag, Heckelde?
Also ganz grundsätzlich bestehen meine Urlaubserinnerungen erstmal aus den Geschichten, die in mir drin sind, in meinem Kopf. Das ist mir erstmal sehr wichtig. Das ist, glaube ich, ein Schatz, den mir auch hoffentlich irgendwann nicht Alzheimer rauben wird oder sowas. Also den Schatz, den werde ich hoffentlich mein ganzes Leben mit mir herumtragen. Auf der anderen Seite habe ich sehr viele Fotos auf meinem Handy. Ich glaube 80.000 aus aller Welt so und gucke mir die immer wieder an und schaue, wo ich war und so. Das ist schon toll. Und ansonsten, wenn es jetzt um das Thema Souvenirs geht, bin ich ganz oldschool bei den Kühlschrankmagneten, was ein bisschen albern klingt, aber es ist natürlich, man findet das überall, man nimmt es mit. Und ich habe mittlerweile, also nicht am Kühlschrank, aber an einer Wand, ich glaube, hunderte von Magneten aus der ganzen Welt. Je bekloppter die aussehen, desto besser. Also die können richtig schräg sein. Und ich freue mich, wenn ich davor stehe und dann einfach gucke, da warst du. Und dann ploppen die Erinnerungen dann in meinem Kopf auf. Und das ist schon ein großer Schatz sozusagen. Also der größte Schatz, würde ich sagen, sind die Erinnerungen, die in mir schlummern dann.
Das würde ich für mich auch sagen. Und anders als die Kühlschrankmagnete bringe ich Dinge für den Kühlschrank mit. Also ich kaufe in der Regel etwas zu essen, also Wurst, Käse, irgendwelche Spezialitäten von vor Ort, die nehme ich gerne mit. Und die Langzeitwirkung, die zeigt sich dann vielleicht auf der Waage später.
Das war unser Podcast Lebensfragen mit der Frage Abenteuer unterwegs, Reisen, die inspirieren. Schön, dass Sie dabei waren, Herr Stefan Gödde. Vielen herzlichen Dank.
Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Und vielen Dank auch Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf.
Und danke an Frau Schneider und Herrn Gödde.
Vielen herzlichen Dank allen, die zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie über unseren Podcast erzählen, wenn Sie ihn bewerten, teilen und abonnieren. Mitte Mai erscheint unsere kommende Folge. Hoffentlich sind Sie wieder dabei. Wir freuen uns. Eine gute Zeit. Bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.